Zuhörer, willkommen zu einer neuen Runde politischer Pausen-Podcast. Ich hoffe, Sie sind gerade dabei, was zu essen oder was Frisches zu trinken und können verkraften und wollen verkraften, geradezu begierig geistige Nahrung bekommen. Deswegen machen wir einen politischen Pausen-Podcast diese Woche mit der wunderbaren Kollegin Julia Rakers, die auch von der NRW School mit dabei ist und die bei uns die Chefredakteurin auch ist und neben anderen Forschungsschwerpunkten für regierungsforschung.de. Das ist eine Wissenschaftsplattform, ein Wissenschaftsmagazin, was wir vor vielen Jahren gegründet haben. Und am besten sagt sie selbst, was da drin steckt. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die nette Einleitung. Wie gesagt, Regierungsforschung.de ist einer von sehr vielen Hüten, die ich an der NRW School aufhabe oder aufgehabt habe. Und kurz zu Regierungsforschung.de, das ist ein wissenschaftliches Online-Journal und unser Schwerpunkt liegt vor allem auf Kurzanalysen, vor allem auch aktueller politischer Ereignisse, um so ein bisschen das Zwischenstück zwischen Journalismus und streng wissenschaftlichen Zeitschriftenbeiträgen zu füllen, dass man sich zum Beispiel in der Mittagspause, wenn man Lust hat, ein bisschen was zu einem neuen Thema zu lesen, sich auch schnell einlesen kann und eben ein bisschen mehr geboten bekommt als rein Journalismus.
Naja, weil vielleicht sprachlich das leichter lesbar ist, aber eben politikwissenschaftlich grundiert ist. Das heißt, die Texte haben eine systematische Ordnung. Sie sind, wie man Neudeutsch sagt, evidenzbasiert. Sie sind, wenn es nicht reine Meinungsartikel sind, so strukturiert, dass sie auch methodisch und theoretisch angelegt sind. Insofern hat man ein Mehrwert durch Vergleichsebenen und damit eine andere Orientierung als nur eine Tagesbemerkung im Sinne eines klassischen Kolumnenstils. Das ist das Interessante, aber die Marke ist insofern interessant für Tausende, die da jeden Monat drauf klicken, weil wir eben verschiedene Angebote in verschiedenen Bereichen machen für klassische längere Journalbeiträge genauso wie Tagesüberlegung. Was ist denn die Tagesüberlegung im Moment? Wir waren gestern im Haus der Geschichte mit vielen Mitgliedern der NRW School, werden das auch fortsetzen, macht das auch mit Studierenden bald. Kann das auch mal ein Thema sein auf regierungsforschung.de?
Ja, selbstverständlich. Das wird auch gut in die nähere Zukunft passen. Wir hatten ja gerade schon über aktuelle politische Ereignisse gesprochen und ein großes Leuchtturmthema im nächsten Jahr wird ja auch das Bundesland NRW sein mit den Landtagswahlen. Und die Wahlen kommen ja nicht von ungefähr. Da gehört ja auch immer ein bisschen Geschichte dazu und sowas passt dann auch ganz gut in unseren Kontext bei regierungsforschung.de.
Ja, denn Landesgeschichte steht jetzt bald auch in einer anderen Wendung, in einer politischen Geschichte stärker wieder im Fokus, auch national im Fokus, weil nach der Wahl ist vor der Wahl. Die uns Wahlen beschäftigen, sind ja die nächsten in Saarbrücken, Kiel und dann in Düsseldorf. Insofern ist das, was die NRW School im Blick auf den Fokus Düsseldorf macht, sehr stark auch natürlich an der kommenden Landtagswahl ausgerichtet. Insofern wird auch dazu sicherlich einiges erscheinen, oder?
Genau, der Schwerpunkt ist aktuell in Planung. Also da sitzen meine Kolleginnen und Kollegen und ich mache das ja alles nicht alleine, gerade eifrig dran. Und dazu gehört jetzt auch ein Aufruf an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn es Themen gibt, die euch oder sie umtreiben, zu denen ihr und sie Analysen vorliegen habt oder was in Planung ist, dann gerne her damit und immer melden. Also regierungsforschung.de soll jetzt auch nicht unseren Leserinnen und Lesern Themen überstülpen, sondern wir freuen uns auch immer sehr über Beteiligung aus der Leserschaft.
Ja, wir sind ja crossmedial als NRW School sehr intensiv unterwegs in den sozialen Medien, aber eben auch klassisch. Klassisch damit auch bis Ende des Jahres bin ich ja geschäftsführender Herausgeber der Zeitschrift für Politikwissenschaft und insofern ein historische, ein historisches Journal, wissenschaftliches Journal mit anderen Herausgeber, sehr themenbezogen, was Schwerpunkte anbelangt. Ansonsten klassisches Journal für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die darin publizieren wollen und damit dies als eine Qualifizierungsstufe nutzen im wissenschaftlichen Fortkommen. Das ist insofern heute die Währung, sich zu veröffentlichen, aber veröffentlichen natürlich auf verschiedenen Ebenen ist möglich. Insofern die Instrumente, wissenschaftlich Transformation zu betreiben und Ergebnisse weiterzugeben, sind eben sehr vielfältig. Was ist denn deine Einschätzung zu dieser Vielfalt?
Ich finde diese Vielfalt sehr, sehr gut. Du hattest ja gerade die Zeitschrift für Politikwissenschaft schon erwähnt und die richtet sich ja dezidiert an ein wissenschaftliches Publikum, auch was den Autorenkreis betrifft. Und bei uns sind natürlich auch bei Regierungsforschung immer wieder Wissenschaftler dabei, aber wir bekommen auch Beiträge von Studierenden, die vielleicht mal die erste ja, Luft schnuppern wollen, was das Veröffentlichen von Ergebnissen angeht. Und wir haben auch hin und wieder Praktiker dabei, die wirklich anwendungsorientiert schreiben. Und ja, da bieten wir sozusagen auch noch mal ein bisschen ein anderes Portfolio an, als das so klassische Journals anbieten.
Ja, ich meine, es ist eine Herausforderung, mit der Pluralisierung von Öffentlichkeiten umzugehen und darauf auch entsprechend zu reagieren, unterschiedliche Zielgruppen. Das machen wir ja mit dem Podcast, wie andere auch, eben in schriftlicher Form auch, in mündlicher Form, in bildlicher Form visualisiert und natürlich durch die Gäste, die wir haben, die wir dann auch versuchen, im Sinne des Wissenschaftstransfers auch zu gewinnen, ihren Beitrag zu leisten, außer der Veranstaltung selbst. In der kommenden Woche haben wir wieder Graf Lambsdorff zu Gast, der ja die Gastprofessur in diesem Semester hat. Wir haben Bettina Schausten zu Gast, die bei uns mit den Masterstudierenden auch zusammenarbeitet, vor dem Hintergrund ihrer Tätigkeiten als Hauptredaktionsleiterin für Aktuelles und stellvertretende Chefredakteurin beim ZDF. Insofern auch mal hier ein Werkstattbericht, wie man denn Aktuelles gestaltet, begleitet, was man für so wichtig erachtet, dass daraus eine Meldung wird. Was ist für dich besonders wichtig, dass daraus eine Meldung wird? Meldungen, Tagesmeldungen brauchen wir ja nicht für Regierungsforschung, aber was ist das Kriterium im Sinne einer Relevanz für so eine Wissenschaftsplattform?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass es auch sehr stark von den einzelnen Themen abhängt. Also zunächst würde ich mal sagen, dass schon der Aktualitätsbezug ein sehr wichtiges Kriterium ist, aber auch nicht ausschließlich. Und das Allerwichtigste ist natürlich die Verständlichkeit, dass sich die Erkenntnisse eben auch für ein breiteres Publikum erschließen lassen. Und dazu gehört auch so ein bisschen eine sprachliche Einfachheit dazu. Es darf nicht zu einfach sein, aber auch nicht zu komplex, weil unsere Leser ja auch nicht ausschließlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind.
Naja, und
Und
Wissenschaftler, Entschuldigung.
ja, mach ruhig weiter.
Wissenschaftler müssen es natürlich auch lernen, sich gegenüber der Öffentlichkeit artikulieren zu können. Ich sage das oft den Erstsemestern, dass wenn sie in Vorlesungen sitzen und gar nichts verstehen, liegt das nicht immer nur an ihnen. Ne? Es ist ja auch so, dass man bestimmte Bücher gar nicht verstehen kann und meint, es liegt an einem selbst. Viele nutzen natürlich auch wissenschaftlich den Diskurs so zu verkomplizieren, dass sie damit auch sich von Kritik unabhängig zeigen. Also wer nicht verstanden wird, wird auch nicht kritisiert. Das ist eine sehr zugespitzte Pointe, aber etwas so zu transformieren, dass es andere auch verstehen, ist kein bezieht sich nicht auf den Inhalt, ihn in irgendeiner Weise zu banalisieren, sondern bezieht sich einfach darum, kommunikativ auf der Höhe der Zeit zu sein. Und wir werden mit öffentlichen Geldern finanziert, wie an Universitäten genauso. Und insofern besteht auch die Notwendigkeit, die Ergebnisse, die wir forschend erreichen oder in der Lehre versuchen, mit den anderen zu erarbeiten, auch so zu dokumentieren, dass sie eine breitere Öffentlichkeit versteht. Das war immer mein Verständnis und so haben wir die verschiedenen Instrumente, eben auch regierungsforschung.de, gegründet.
Genau, und das sprachliche Verständnis ist dann eine Sache, was ja bei vielen unserer Medien auch sehr schön ist. Wir haben jetzt diesen Podcast, den man sich auf Spotify anhören kann. Wir haben regierungsforschung.de. Wir haben verschiedene Seiten auf sozialen Medien. Es ist alles öffentlich zugänglich. Da ploppt jetzt nicht plötzlich eine Paywall auf und kann man nur den ersten Absatz sehen und fehlt dann die Hälfte. Das gehört für mich neben der sprachlichen Zugänglichkeit natürlich auch dazu.
Ja, und für mich ist immer auch interessant, inwieweit einzelne bestimmte Themen besetzen und so besetzen, dass man ihnen auch attraktiv, gerne und niveauvoll folgt. Ich finde Kolleginnen und Kollegen etwas seltsam, die zu allen Themen meinen, etwas zu sagen oder sich von den Medien auch dazu auffordern lassen, alles zu machen. Ich finde auch in den Fernsehformaten, das wäre meine Kritik, bestimmte Wissenschaftler, die dort auftauchen, die eben alle Themen dieser Welt dort behandeln, nur weil sie es so gut übersetzen können. Das finde ich für mich persönlich als Zuschauer unglaubwürdig, weil ich die Kompetenz in dieser Breite anzweifle. Das, klar gibt es die klassischen humanistisch Großgebildeten nach wie vor, die ich auch bewundere, aber in allen Bereichen kann man nicht gleichermaßen versuchen, die wissenschaftlichen Ergebnisse zu transportieren zwischen Naturwissenschaften, Geistes-, Sozial-, Gesellschaftswissenschaften, denn das ist doch sehr spezifisch im Verständnis und damit auch in der Möglichkeit, daraus kommunikativ etwas zu machen. Insofern finde ich es auch hilfreich, dass man Experte ist, ohne expertokratisch zu wirken und zu schreiben. Da ist vielleicht am Ende nochmal die Frage, was dein eigener Favorit ist auf Online-Wissenschaftsseiten. Außer natürlich regierungsforschung.de, das ist klar. Damit beginnt man den Tag, damit beendet man den Tag, das ist völlig klar. Aber darüber hinaus?
Das ist eine gute Frage. Da muss ich mal ganz kurz drüber nachdenken. Hast du denn irgendwelche Favoriten außer regierungsforschung.de?
Also diese Rituale, Wissenschaftsseiten anzusteuern, habe ich nicht. Mein Ritual besteht frühmorgens darin, den Deutschlandfunk zu hören, also etwas zu hören. Und das Lesen beginnt bei mir mit vielen überregionalen Zeitungen. Und da das mittlerweile ja auch möglich ist, einen Abend vorher, versuche ich das dann auch immer schon irgendwie zu integrieren, was eigentlich unsinnig ist, weil man immer schon einen Tag vorher dann vieles aufbereitet hat für den kommenden Tag und damit den Nachrichtenwert auch verändert. Ja, das beobachtet man sich selbst. Also insofern hat man Rituale, die sind jetzt nicht rein an Wissenschaftszeiten bei mir orientiert. Das schließe ich aber nicht aus, dass es bei einer anderen Generation auch ganz anders ist.
Also neben so Wissenschaftsseiten bin ich tatsächlich auch viel auf so den Seiten von Tageszeitungen unterwegs, morgens.
Ja, so dass das Wissenschaftliche dann eher danach kommt. Und klar, die ein oder anderen Kolleginnen und Kollegen versuchen in ihren eigenen Formaten auch Dinge zu publizieren, aber man braucht, glaube ich, ein fachspezifisches Interesse an Einzelnen, ob man jetzt also Politikfeldern konkret folgt und damit auch Wissenschaftsseiten ansteuert. Das ist eben bei Regierungsforschung anders, weil es zu vielen Themen etwas breiter angelegt ist, was zur Regierungsforschung dazugehört, nicht nur zu einem einzelnen Politikfeld.
Genau, und dafür ist die Lektüre von Tageszeitungen ja auch ziemlich wichtig. Wenn man Wissenschaft gut vermitteln möchte, muss man ja auch ein bisschen wissen, was draußen in der Welt gerade los ist und was die Menschen bewegt.
Ja, ist eine doppelte Herausforderung, weil wir natürlich wissen, wie die Berliner oder Düsseldorfer oder Brüsseler Republik auch tickt, denn die Meinungsmacher dort spielen und spiegeln das natürlich wechselseitig wider. Insofern wird auch extrem darauf geachtet, wer was wie publiziert. Das wird Teil des politischen Entscheidungsprozesses. Das ist das Reflektierte, was antizipativ für Politik so interessant ist. Und deswegen, dass ein, ja, ein Kreislaufprozess letztlich ist, der sehr viel aussagt, wie sich der Stoff der Politik auch kommunikativ verändert. Insofern geht es nicht nur darum, etwas zu lesen und wahrzunehmen, sondern auch gelesen zu werden, wahrgenommen zu werden, um daraus wieder Schlussfolgerungen für den politischen Prozess zu treffen. Das macht die Sache so interessant. Insofern sind wir Teil dieses Prozesses. Wenn wir tausendfach angesteuert werden, sind wir auch Teil des politischen Entscheidungsprozesses. Und ich finde das doch ein sehr schöner Reputationsabschluss, bei dem wir uns selbst auf die Schulter klopfen können. Ich bedanke mich bei Julia Rakas für das erfrischende Gespräch über Regierungsforschung.de. Hoffen, dass jetzt ganz viele danach das auch ansteuern. Und ja, freue mich auf eine neue Runde. Hoffe, dass Sie zu Ende gegessen, zu Ende getrunken haben, dass Sie dann gestärkt wieder in die neue Phase des Tages starten. Vielen Dank.